In Hinblick auf die Haushaltskürzung und die damit zusammenhängende Bedrohung von Demokratieprojekten haben wir jetzt zum Studiogespräch eingeladen. Als Repräsentantin sind hier Pascal von Miteinander, Jan von der mobilen Opferberatung und Sarah von Between the Lines und Siri vom NDK in Wurzen. Könnt ihr vielleicht eure Vereine und deren Arbeit mal kurz in 2, 3 Sätzen umreißen? Vielleicht fangen wir in der Reihenfolge an. Sarah, Siri, Jan und dann Pascal.
Wir sind ein Träger, der sich um das Objekt der alten Spitzenfabrik gegründet hat. Wir machen da emanzipatorische Jugendarbeit und versuchen, unabhängige Finanzmittel für soziale Arbeit im ländlichen Raum zu organisieren quasi. Und aktuell machen wir das mit 2 Beratungen, einerseits eine Online-Jugend- und Elternberatung und andererseits eine Gemeinwesenarbeit vor Ort im Grimma.
Ich bin dran, ne? Genau, ich bin Siri vom Netzwerk für demokratische Kultur. In Wurzen sitzen wir, haben wir auch ein Haus und einen Kulturkeller. Also wir machen vor allen Dingen Arbeit gegen Recht, rechte Strukturen und machen auch ganz viel Kunst und Kultur und sind aber sehr stark auch in der Vernetzung sachsenweit tätig und haben uns im Laufe der letzten 20 Jahre sehr breit aufgestellt, sodass wir immer noch den Fokus auf Rechtsstrukturen haben und uns dagegen zu positionieren. Auf der anderen Seite aber sehr breit auch in die Bevölkerung reingehen, Beteiligungsarbeit machen, Orte der Demokratie begleiten, genau, und da sehr breit aufgestellt sind.
Pascal, wie sieht es bei dir aus? Okay, es gibt anscheinend ein technisches Problem, aber wir machen einfach mal weiter und ich formuliere die Fragen jetzt erstmal an euch, Sarah und Siri. Und zwar, also eingangs, um nochmal die Leute ins Bild zu rücken, schreibt Bellatower News: Wer hätte das kommen sehen, dass diese Regierung zur Gefahr für die Landschaft der Demokratieprojekte wird? Sie haben einen illegalen Haushalt aufgestellt. Seit Ihnen der auf die Füße gefallen ist, schreitet die Regierung. Der Haushalt kann erst 2024 beschlossen werden. Das klingt so sachlich und verwaltungstechnokratisch. Praktisch heißt es aber, wenn es bei diesem Stand bleibt, enden diverse Demokratieprojekte bundesweit mit dem 31. Dezember 2023 abrupt und ungewollt. Jetzt gab es ja auch einen Sonderetat quasi, ist die jüngste Entwicklung. Trotzdem zeigt sich da die weitere Prekarisierung eurer Arbeit. Wie schätzt ihr denn die Lage von zivilen Trägern, vor allen Dingen kleineren, im kommenden Jahr ein?
Naja, ich glaube, wir sind alle sehr irritiert und verwirrt und wissen nicht genau, was passiert. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, wir hatten ja schon immer Situationen, in denen Gelder nicht flossen oder erst abgewartet werden musste und sich dann alles doch noch zum Positiven entwickelt hat. Ich versuche hier mal die positive Perspektive einzunehmen. Genau, aber gerade für kleine Träger bedeutet sowas natürlich Rückzug. Also da müssen sich die Menschen umsehen und gucken, was sie anderes machen können, weil das ist eine Situation, in der so viel Unsicherheit entsteht und so wenig Rückhalt einfach auch da ist, dass ganz viel kaputt geht einfach durch solche Aktionen und das einfach sehr gefährlich ist für organisierte Zivilgesellschaft, für kleine Initiativen, die Gesellschaft mitgestalten wollen.
Ja, da haben wir die Aufgaben ja ganz gut eingeteilt, wenn Siri für das Positive zuständig ist. Ich glaube, ich kann mich dem nur anschließen und dann noch hinzufügen, dass es natürlich ein riesiges Problem ist, wenn vor allem größere Maßnahmen, die über eine reine Projektfinanzierung hinausgehen, also Projektfinanzierung sind ja immer sehr abgesteckt auf einzelne Teilbereiche und das funktioniert natürlich in Demokratieprojekten einfach schwierig, weil die Zielgruppen sehr dynamisch sind, sehr viel Vertrauensarbeit aufgebaut werden muss und sehr viel ein Miteinanderarbeiten stattfinden kann, muss, um diese Arbeit leisten zu können. Und wenn dann Träger, vor allem kleine Vereine, die sich Überbrückungsfinanzierungen nicht leisten können, immer wieder da reingedrängt werden, nur kurze Projektanträge zu stellen, dann ist natürlich keine Frage, warum Demokratiearbeit nur schleppend funktioniert. Genau, das macht es natürlich nochmal prekärer im Sinne davon, dass langfristige Fördermittel, und da langfristig, ne, ist auch eher polemisch, aber wenig bis keine Aussagen dazu treffen, wie es damit weitergeht und damit weiter in so eine projektbezogene Förderart und Weise gedrängt wird.
Ich habe jetzt Jan noch mal versucht, über Telefon reinzuholen. Jan, kannst du uns hören? Und können wir dich hören? Die viel interessantere Frage. Sag mal was.
Ja, guten Morgen, ich höre euch.
Moin, ja, jetzt höre ich dich auch. Okay, wie schätzt du denn die Herausforderungen neben der ausfallenden Finanzierung gerade ein und was für Alternativkonzepte könnte es da vielleicht auch geben?
Ja, ich sehe die Schwierigkeit, dass auch diese ja, Vakanz in der Förderung dafür sorgt, dass das halt nicht für Vertrauen sorgt und auch eben die Mitarbeiter halt perspektivisch sich auch umorientieren, halt weil sie halt auch für sich in der Arbeitswelt halt Sicherheit brauchen, dass sie halt morgen noch ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Und das ist ja auch ein Problem für die Projekte, dass sie dann halt das Problem haben, nicht langfristig wirklich verstetigt auf ja, eingearbeitetes Personal auch zurückgreifen können. Das haben wir vor dem Jahreswechsel gesehen, so auch als Projektmitarbeiter, auch in, ja, in Gesprächen mit unserem Vorstand, der das Projekt in Trägerstadt hält, und haben auch gesagt, naja, wenn wir da keine Sicherheit haben und es länger geht, dann muss man sich halt überlegen, auch jeder für sich tatsächlich, wie es dann halt auch da persönlich weitergeht.
Pascal, kannst du uns mittlerweile hören? Und also eben gerade warst du noch gemutet. Ich glaube, jetzt
Ich
kommt ein
hoffe, jetzt
Signal.
kann man, ich kann Sie hören und ich kann euch hören und ich hoffe, man kann mich jetzt auch hören. Ich bin einfach nochmal neu reingegangen. Ja, Pascal Bekrich, Geschäftsführer von Miteinander e.V. Wir sind auch Träger der Bildungs- und Beratungsarbeit gegen Rechtsextremismus. Und wir sehen da ein generelles Problem in der Förderung von Zivilgesellschaft durch den Staat. Das klingt ja so ein bisschen wie ein Paradox, weil Zivilgesellschaft ja staatlich unabhängig agieren soll, aber andererseits darauf angewiesen ist, auf eine Finanzierung durch staatliche Programme und vor allem durch eine planbare und verlässliche Finanzierung. Und das ist ohnehin eine Herausforderung, auch in Zeiten ohne Haushaltsprobleme, die jährliche Finanzierung so zu gestalten, dass es eben keine Brüche gibt. Wenn dann aber solche besonderen Probleme noch hinzukommen, dann ist tatsächlich die Zukunft verschiedener Projekte gefährdet. Und das ist ein Problem mit Blick auf die Fachkräfte, die ja auch gehalten werden sollen. Das ist vor allen Dingen aber ein Problem für die Leute, für die wir da sind, die wir beraten wollen, denen wir Bildungsangebote unterbreiten, weil die dann nicht wissen, wo sie sich hinwenden können im Worst Case. Und insofern braucht es tatsächlich Lösungen, die möglichst eine mehrjährige nahtlose Finanzierung zulassen, bei all den Problemen, die Projektförderung ja mit sich bringt.
Ja, also die Arbeitsbedingungen sind ja sowieso schon irgendwie sehr prekär. Oft können die Leute nicht so richtig darauf bauen, dass sie im nächsten Jahr noch Geld haben. Und genau, es ist aber eigentlich ja auch wichtig, allein schon, wenn man ehrenamtliche Arbeit anbieten will, halt Räume bereitzustellen. Und dafür braucht es halt auch irgendwie eine Finanzierung. Also das wäre jetzt schon das Minimum. Und ich denke, also wenn Leute neben ihrer Lohnarbeit, die halt auch irgendwie tendenziell eher schlechter vergütet werden wird in den nächsten Jahren, dann noch Ressourcen freimachen müssen für Ehrenamt, ist es schon schwierig. Also da würde ich auch sagen, es braucht einfach noch mal mehr Finanzierung und vielleicht nochmal an die Demokratieprojekte in Sachsen, also das NDK und die Spitzenfabrik, also Between the Lines. Wie wappnet ihr euch denn in Zukunft für ja, die kommenden Zustände mit dem Rechtsruck im Parlament? Auch ist ja abzusehen, dass auch sich also die Förderung vielleicht also zunehmend erschweren wird. Was sind da so Konzepte, die ihr euch vielleicht überlegt habt? Und was ist so Unterstützung, die ihr euch wünschen würdet?
Ja, ich glaube, dieser Punkt, sich, ne, von staatlicher Finanzierung so ein bisschen unabhängig zu machen, ist wahrscheinlich ein Weg, den wir alle irgendwie gehen müssen. Wir haben jetzt auch nicht so eine richtig gute Stiftungslandschaft in Ostdeutschland. Das verändert sich langsam. Dann ist natürlich auch die Frage, inwieweit man mit der Wirtschaft viel stärker irgendwie in Verbindung geht. Also klar, wir suchen nach alternativen Methoden der Finanzierung. Das ist total anstrengend und beängstigend. Aber der Zwang, das zu tun, führt natürlich auch dazu, neu zu denken oder auch mal anders zu denken und vielleicht auch neue Verbündete zu finden, so wenn man das wieder positiv irgendwie so ein bisschen ansehen möchte.
Sarah, wie blickst du auf die kommenden Entwicklungen?
Also ich glaube, einen sehr großen Vorteil, den man sowohl beim NDK als auch bei uns mit der alten Spitzenfabrik klar benennen muss, ist, dass wir Räume haben. Also uns gehören die Gebäude, in denen wir unsere tägliche Arbeit machen. Uns gehören die Räume, in denen sich Menschen, die jetzt weiter noch prekarisierter leben, werden müssen unter einer anstehenden AfD-Mehrheit in bestimmten Parlamenten und das aber jetzt auch schon tun, quasi zurückziehen können, in denen sie sicher sein können, zumindest in einem Umfang, der an anderer Stelle nicht gegeben ist. Und ich glaube, das ist ein riesiger Plusfaktor, auf den wir positiv blicken können, weil ich glaube, das wird sehr vielen Projekten ganz anders gehen und es wird sehr, sehr schwierig für viele Projekte, ihre Räumlichkeiten halten zu können. Und umso wichtiger ist es, dass es dann verschiedene dieser Ankerpunkte in Landkreisen gibt, wo man sich zumindest in Sicherheit treffen kann. Andererseits muss man ja auch so ehrlich sein, also unsere Firma, die Between the Lines als gemeinnützige GmbH, haben wir ja genau aus dem Grund gegründet. Also wir haben ja vor zwei Jahren beschlossen, wir gründen jetzt diese Firma, um uns unabhängiger von staatlichen Förderungen zu machen, in Vorbereitung auf Ähnliches, was jetzt auch passiert, aber natürlich auch aus anderen Gründen. Und versuchen einfach so Modelle von Sozioökonomie, die wir uns in den letzten Jahren versucht haben anzueignen, die wir teilweise ausprobiert haben und erfolgreich gescheitert sind, aber jetzt auch nochmal auf andere Ohren stoßen quasi, weiter auszubauen. Und ich glaube, was ein riesiger Vorteil dieser ländlichen Strukturen ist, ist, dass ja die Kommunalwahlen am ehesten schon das sind, was jetzt hier richtig prekär wird. Aber die ganzen Projekte, egal wie klein oder groß, sind ja nicht wirklich viel Besseres gewohnt. Also ich glaube, das wird eine sehr große Stärke sein, dass es in den letzten Jahrzehnten verschiedene Strategien gab, sich zu vernetzen, sich zu unterstützen, auf Rechtsruck und rechte Mehrheiten zu reagieren oder zumindest darunter zu bestehen. Und deswegen mache ich mir da zwar auf jeden Fall Sorgen im Hinblick auf die kommenden Jahre, aber ich habe das Gefühl, die in Anführungsstrichen Ruhe, die Projekte besitzen und die Abgeklärtheit ist eine große, große Stärke in dem, was uns jetzt bevorsteht.
Ja, danke auch, dass da auch irgendwie schöne Ausblicke vielleicht von einem Zusammenrücken und sich besser organisieren sichtbar werden. Und vielleicht nochmal an Jan und Pascal die Fragen, was denkt ihr denn, ist auch überhaupt der Mehrwert von so Demokratieprojekten für eine demokratische Gesellschaft? Denn gerade geht ja auch irgendwie wegen dieser Korrektivrecherche schon einfach ein Aufschrei durch die Gesellschaft in puncto Rechtsruck. Und da ist es eigentlich ja umso wichtiger, dass jetzt auch quasi ja Demokratieprojekte nicht wegbrechen und halt die Zivilgesellschaft auch mehr gestärkt wird. Jan, was sagst du denn dazu?
Ja, die Antwort auf die Frage, die hast du ja fast schon selber gegeben. Also der Mehrwert ist ja natürlich, dass eben diese ganzen ja, zivilgesellschaftlichen Projekte, wenn auch ja, zum Teil durch die öffentliche Hand finanziert sind, eben dafür sorgen, dass halt eine pluralistische Gesellschaft vor Ort sein kann, die sich halt selber organisieren, selber verwalten kann bis zu einem gewissen Grade eben und dafür sorgt, dass eben demokratisches Miteinander mehr entsteht in Zeiten, in denen halt gerade von rechts weiter dafür gesorgt wird, und das leider ja auch erfolgreich, wie wir sehen, dass halt die gesellschaftliche Perspektive weiter nach rechts rückt.
Und Pascal, gibt es auch vielleicht so Appelle, die ihr an die Politik artikulieren würdet? Denn, also ich glaube, ihr habt ja auch schon so ein Paper mitgezeichnet und es gab eine Rundmail von euch. Kannst du da nochmal Sachen zusammenfassen?
Also ich glaube, ich kann das nur bekräftigen, was hier schon gesagt wurde. Und ich denke, es geht vor allen Dingen darum, also einerseits müssen Konzepte entwickelt werden, wie Zivilgesellschaft auch unabhängig von staatlichen Förderprogrammen funktionieren kann. Aber komplett unabhängig wird es nicht funktionieren und wir in Politik und Staat sind da auch in der Pflicht, Strukturen zu gewährleisten, die beispielsweise engagierte Zivilgesellschaft begleiten, die beratend tätig sind, die sichere Räume bieten, die Anlaufpunkte bieten für marginalisierte Gruppen, die bedroht sind. Und das ist im Grunde genommen auch unsere Erwartung, an die Politik die Gefahr des Rechtsextremismus ernst zu nehmen, insbesondere die Gefahr, die mittlerweile von einer gut verankerten AfD und ihrem Umfeld ausgeht. Und gleichzeitig erwarten wir auch von Politik sozusagen nicht die Agenda des Rechtsextremismus zu bedienen, sowohl was die Fragestellung angeht, aber auch was mögliche Lösungen angeht. Wir haben in den letzten Jahren sehr deutlich gesehen, dass die AfD sehr erfolgreich war im Agenda-Setting und dem muss man eben etwas entgegensetzen und so ein bisschen besteht jetzt ja die Hoffnung, dass nach den Korrektivrecherchen scheint es ja wie so ein Aufwachen in Teilen der Zivilgesellschaft und auch der Politik gegeben zu haben, dass sich hier auch möglicherweise was zum Positiven ändern könnte bei all den Herausforderungen, die wir trotz der Wahlen und dem Rechtsruck in der Gesellschaft sehen.
Okay. Und vielleicht nochmal an dich auch die Frage, was würdet ihr euch auch von der Zivilgesellschaft für Unterstützung wünschen? Weil es wurde ja auch schon gesagt, also die Projekte würden eigentlich auch von einer starken Zivilgesellschaft leben. Und was sind zum Beispiel so Punkte, wo man euch zum Beispiel ganz konkret auch unter die Arme greifen könnte und euch unterstützen, wenn jetzt Leute auch im Sinne von diesem Weckruf neuen Mut fassen, um vielleicht aktiv zu werden.
Vielleicht müssen dann die Kolleginnen hier im Kreis auch mal was dazu sagen. Wir sind ja momentan noch in einer ganz guten Lage als Miteinander e.V. Also noch sind unsere Projekte gut gefördert vom Staat. Und seitdem jetzt die Haushaltsquerelen so ein bisschen sich geglättet haben, sieht es zumindest für dieses Jahr ganz gut aus. Und es ist ja unsere Aufgabe, Zivilgesellschaft zu unterstützen. Und vor allen Dingen dort, wo sie prekär aufgestellt ist, in ländlichen Räumen, wo sie Widerstand erfahren von der Mehrheitsgesellschaft oder auch vom Rechtsextremismus oder wo eben auch Leute ausgepowert sind, weil es eben nur eine überschaubare Anzahl an Akteurinnen und Akteuren gibt, die sich überhaupt engagieren und die nicht an allen Fronten zugleich kämpfen können. Und ich glaube, da braucht es vor allem eine gute Vernetzung und irgendwie eine gegenseitige Unterstützung. Und da sehen wir ein Stück weit auch unsere Aufgabe. Und unser Appell wäre eben auch die Angebote der Beratung und Begleitung, die es gibt bei uns, bei Projekt Gegenpart und auch anderen Akteuren in Sachsen-Anhalt, Sachsen oder Thüringen und wo auch immer, dann entsprechend solche Angebote auch wahrnehmen zu können. Also ich glaube, das ist eher, der Fokus sollte eher sein, wie können wir eine engagierte Zivilgesellschaft unterstützen, als umgekehrt zu fragen, wie kann engagierte Zivilgesellschaft die Träger unterstützen. Aber ich glaube, da gibt es ein ganz gutes Zusammenspiel, was noch ausbaufähig ist auf jeden Fall.
Ja, dann gebe ich vielleicht die Frage noch mal so weiter, dann so Institutionen, die dann wirklich direkt vor Ort sind und teilweise auch so Stadtteilarbeit machen. Soweit ich weiß, das NDK, ihr macht ja auch so Nachbarschaftscafés und so und richtet euch so sehr direkt an die Zivilgesellschaft. Also klar, macht ihr Angebote für die, aber was hilft euch zum Beispiel so in eurem Alltag, in eurem, also ja. Vielleicht, Siri, kannst du was dazu sagen?
Na, ich glaube, was richtig, richtig gut ist, wenn einfach die Menschen, die irgendwie erkennen, okay, da muss was getan werden, tatsächlich sich den Hut aufsetzen und neben all dem, was sie jonglieren müssen und wo sie schon Verantwortung übernehmen, auch sagen, ja, ich bin ein politischer Mensch und vielleicht zeige ich das, indem ich mit anderen Menschen über Politik spreche, indem ich Fragen stelle, indem ich offen bin. Da geht es mir gar nicht oder uns, glaube ich, noch gar nicht so sehr darum, unbedingt sich schon irgendwo anzudocken und sich zivilgesellschaftlich zu engagieren. Das ist natürlich großartig, wenn man diesen Riesenschritt dann auch noch tut, aber das tatsächlich im Kleinen einfach für sich auch wahrzunehmen, dass man eine Verantwortung trägt oder auch ein Recht hat, sich einzumischen, da ist uns allen, glaube ich, schon wahnsinnig viel geholfen, wenn das passiert.
Und Sarah, ihr speist euch ja auch so viel aus Jugendlichen, glaube ich, aus dem Ort und so. Was ist denn da so was, was ihr vielleicht auch der Jugend im Umland von Grimma so mitgeben wollen würdet?
Ich glaube, das sind so ein bisschen zwei Fragen. Also, weil einerseits ist die Jugend ja unsere Zielgruppe und nicht die Gruppe, von der wir jetzt quasi erwarten können, was sie tun. Ich glaube, anknüpfend an das, was Siri gerade gesagt hat, fände ich es auch einen sehr wichtigen Schritt, irgendwann über diese Empörung hinauszugehen. Es ist vollkommen nachvollziehbar, dass aktuell viel Empörung herrscht. Es ist ja gut, dass diese Empörung da ist, auch wenn natürlich viele Menschen das seit Jahren sagen, dass jetzt so ein Wachrütteln gab, aber es darf nicht wie in gehabter Weise dabei stehen bleiben, sondern man kann sich empören, man sollte sich empören, aber es sollte auch überlegt werden, was ist denn tatsächlich effektiv dagegen, um mit den Zuständen umzugehen, wie sie da sind. Und da hilft natürlich, also es wird sehr wahrscheinlich dieses Jahr eine Menge an Spendenkampagnen, an Unterstützungsarbeit geben. Es wird einen hohen Bedarf an so Vernetzungsarbeit im Sinne von Selbstschutz etc. pp. Geben. Es wird da sehr viel kollektives Wissen gebraucht, da irgendwie die Augen offen zu halten und die Ohren offen zu halten und ansprechbar zu sein, ist, glaube ich, schon ein riesiger Punkt. Und die Jugend im Umland, das ist jetzt, wie gesagt, eher eine Zielgruppe. Also für die sind wir da. Wir können natürlich nur hoffen, dass sie unsere Angebote sehen und wahrnehmen können. Genau, aber das ist keine Gruppe, von der wir Dinge erwarten können. Oder erwarten, nicht im Sinne, weil wir es nicht können, sondern weil das unsere Zielgruppe ist und nicht die Personen, die unsere Arbeit quasi stützen müssen.
Ja, das stimmt. Das hatte ich auch ein bisschen vergessen. Ihr macht ja emanzipatorische Jugendarbeit. Also bei euch sind die Jugendlichen ja auch irgendwie Akteur in der Gestaltung von den Angeboten, die sie machen wollen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Und vielleicht nochmal jetzt als abschließende Frage auch an alle nochmal. Mit welchem Bauchgefühl geht ihr in das Jahr 2024 und was sind vielleicht auch Perspektiven, die euch Kraft geben? Vielleicht in der Reihenfolge die Fragen an Jan, Pascal, Siri und Sarah.
Ja, wir gehen in das Jahr 2024 als NEC in Sachsen-Anhalt ohnehin mit der Perspektive, dass unsere Förderung in dem Bundesprogramm Demokratie Leben ja zum Jahresende ausläuft. Das heißt, wir müssen uns auch nach diesem nur vorzeitigen Schreck schon mal Gedanken machen ohnehin, wie wir halt darüber hinaus gefördert werden. Und dazu haben wir auch schon eine Arbeitsgruppe bei uns im NDC gegründet und schauen, welche Stärken wir haben, die wir ausbauen können. Wir werden da sicherlich bei unserem Schwerpunktthema Antisemitismus auch bleiben und dann schauen, wo wir aus verschiedensten Quellen sicherlich wieder möglichst langfristig perspektivisch arbeiten zu können, dann ab 25 weiter. Ja, und für dieses Jahr ist eher so die Perspektive, wir haben noch ein Jahr, in dem wir gefördert werden und da Mittel da sind und weiterhin kontinuierlich unsere Arbeit machen. So, das ist eigentlich der positive Ausblick für dieses Jahr, sodass da noch Möglichkeiten sind, in unseren Projekttagen Jugendliche und junge Erwachsene zu erreichen.
Pascal, wie sieht's bei euch aus?
Ja, wir feiern ja dieses Jahr unser 25-jähriges Vereinsjubiläum und wir hoffen natürlich auch mindestens weitere 25 Jahre unsere Beratung und unser Know-how zur Verfügung stellen zu können. Für die Zivilgesellschaft, das ist für uns auch ein Thema, was passiert eigentlich mit der Förderung ab 2025. Ansonsten gehen wir natürlich auch mit zwiespältigen Gefühlen in dieses Jahr mit Blick auf die Wahlen. Wir werden ja höchstwahrscheinlich erleben, dass es nochmal erneut Zugewinne für die AfD geben wird. Wir fragen uns, was das für das Land bedeutet. Und das wird sicherlich jede Menge Herausforderungen für die Arbeit, aber auch vor allen Dingen für die Menschen mit sich bringen, die bedroht werden durch Rechtsextreme und durch die Agenda der AfD. Gleichzeitig gehe ich aber auch mit einer gewissen Hoffnung in dieses Jahr und in die nächsten Jahre, weil das, was sich gerade manifestiert in vielen Orten mit den Demonstrationen, lässt doch darauf hoffen, dass es weiterhin eine starke und engagierte Zivilgesellschaft gibt, die sich vielleicht jetzt auch noch mal neu besinnt und gemeinsam für eine offene Gesellschaft streitet.
Also unsere Förderung, wir sind auch, eins unserer Teilprojekte ist auch Ort der Demokratie. Diese Förderung läuft, wenn alles gut läuft, also auch hier warten wir noch auf Bewilligungsbescheide für dieses Jahr, so wie jedes Jahr, bis Ende des Jahres. Ich würde sagen, alles in allem gucken wir sowohl in gewisser Weise sorgenvoll auf das anstehende Jahr, weniger aus Angst vor den Wahlen, mehr aus Besorgnis um wie verändert es die Trägerstruktur, dass jetzt sehr viele Projekte zum Ende letzten Jahres geschlossen wurden, wie verändert es die Landschaft, wenn plötzlich Arbeit großflächig hängen bleibt, wie schaffen wir es quasi, unsere wenigen Fachkräfte so gut zu halten, dass sie nicht nach diesem Jahr das Handtuch schmeißen, weil sie einfach nicht mehr können und wie schaffen wir es auch, das bei den Ehrenamtlichen zu machen, die dieses Jahr relativ viel buckeln werden. Gleichsam gucke ich persönlich sehr kämpferisch in das kommende Jahr. Es sind sehr viele Menschen unterwegs, die den Drang danach spüren, die Motivation haben, Sachen zu umzusetzen, Sachen zu bewegen. Ich glaube, das kann ein sehr erfüllendes Jahr werden, trotz der gegebenen Umstände. Und ich hoffe, dass man das gut zusammenbringt und da auch ja, alle Personen was aus dem Jahr ziehen können, um die darauffolgenden Jahre gut zu überstehen.
Ja, was soll ich da noch sagen? Also ich bin sehr widersprüchlich, was das Jahr betrifft. Ich glaube, wir brauchen viel Dringlichkeit, Betroffenheit, Emotionalität, um Veränderungen voranzutreiben. Und ich glaube, die kriegen wir, 24. Von daher habe ich auch das Gefühl, das kann in eine positive Richtung gehen. Einfach, weil die Menschen zusammenrücken. Das merkt man ja auch extrem. Das hat ja auch Sarah schon ganz viel gesagt. Ja, dass man viel mehr zusammenrückt, gemeinsam arbeitet, diese Verbindung tatsächlich auch sucht, weil wir nur gemeinsam stark sein können. Und auch die Menschen selbst merken, hier muss was passieren und damit können wir arbeiten. Also daher bin ich sehr hoffnungsvoll, dass das funktioniert. Wir brauchen halt die Kraft und die Energie und ich hoffe, die geht uns nicht auf dem Weg irgendwie verloren. Aber ich denke, wir schaffen das. Und ich freue mich total immer zu hören, wie viele Menschen, wie viele Akteurinnen es überall in Sachsen gibt. Wir sind ja mit den Orten der Demokratie in den wirklich ganz ländlichen Räumen in der Oberlausitz, im Erzgebirge. Und überall sind so großartige Menschen, die sich engagieren und die was verändern wollen. Und ich glaube, damit haben wir viel gewonnen und damit können wir viel schaffen.